Und jetzt bitte ich Osman Agiri auf die Bühne zu mir. Sie können jetzt die Maske abnehmen. Herr Agiri, Sie können sich das Mikrofon nehmen. Sehr schön. Als erstes möchte ich Osman ein bisschen vorstellen. Er ist nämlich Mitglied des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurdinnen und Kurden in Hannover. Das Zentrum, soweit ich mich informiert habe, will hannoverschen Kurdinnen und Kurden, die sich in unterschiedlichen Vereinen und Organisationen engagieren, eine Stimme geben. Und Sie haben auf Ihrer Website ganz wunderbar die Idee beschrieben, nämlich die Idee von einer demokratischen, ökologischen und geschlechterbefreiten Gesellschaft. Ich kann nur sagen, das klingt ganz großartig. Wer möchte da nicht mitmachen? Was genau machen Sie jetzt konkret in diesem Gesellschaftszentrum?
Ja, in dem Gesellschaftszentrum sind wir organisiert mit zum einen also verschiedenen Gruppierungen, Untergruppierungen. Wir haben eine Jugendorganisation, einen Studierendenverband. Da ist noch der Frauenrat aktiv. Also in verschiedenen Kommissionen organisieren wir uns, arbeiten zu den verschiedenen Säulen des demokratischen Konföderalismus.
Wie machen Sie das?
Indem wir zum Beispiel Aufklärungsarbeit machen, wir machen Veranstaltungen oder engagieren uns zum Teil hier auch im Kampagne Halim Denner. Die Jecheke, der Verband der Studierenden, die organisieren sich im universitären Raum und versuchen dort die Thematiken in Kurdistan und halt auch die Probleme hier an die Studierenden ranzutragen.
Also an Studierende, die aber nicht nur Kurdinnen und Kurden sind, sondern an alle, oder wie?
Genau, genau. Also in dem Verein sind nicht nur kurdische Studierende tätig, sondern auch deutsche Genossinnen und auch türkische Studierende sind zum Teil aktiv.
Ja, das klingt im Moment nach einer sehr jungen Organisation, auch vom Alter der Mitglieder her. Ist das so oder sind die Altersstufen ganz unterschiedlich?
Wie gesagt, also das demokratische Gesellschaftszentrum, es hat unterschiedliche Kommissionen. Der Jugendarm besteht also entsprechend aus Jugendlichen. Ich bin zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeitskommission tätig. Dort ist das Alter ein bisschen älter. Im Frauenrat sind halt nur Frauen aktiv, genau.
Okay. Bleiben wir mal beim Alter. Sie selber, Sie haben es mir gesagt, sind 27. Das heißt, Sie waren, als Halim Dener erschossen wurde, ein ganz kleines Baby. Wie haben Sie von seinem Tod und von dem, was dann vor allen Dingen darauf gefolgt ist, erfahren?
Ich habe das erste Mal zu meiner Schulzeit, habe ich einen Genossen, der jetzt auch hier sitzt, der hat mich auf die Thematik aufmerksam gemacht. Ich bin eigentlich türkisch eher aufgewachsen, kannte meine Kultur nicht so richtig, habe über einen Genossen in der Schulzeit über die kurdische Geschichte mehr erfahren, habe mich dann eingelesen und habe dann auch mal den kurdischen Verein besucht und ziemlich schnell war dann Halim Dener auch Thema. An einem Todestag durften wir dann flyern für ihn und da habe ich das erste Mal tatsächlich von Halim erfahren.
Ja, Sie haben sich seitdem intensiv natürlich auch mit der Geschichte auseinandergesetzt. Nicht nur die sich um seinen Tod rankt, sondern auch mit der Geschichte von Kurdinnen und Kurden in Deutschland. Die 90er Jahre, ganz kurzer Rückblick, 1993 wurde in Deutschland die PKK, also die Kurdische Arbeiterpartei, verboten. Und zwar, wie der damalige Innenminister es genannt hat, als ausländische terroristische Vereinigung. Das heißt, wenn die PKK hier verboten war, wir kennen solche Szenarien reichlich, dann bedeutet das, wenn man sich dafür engagiert oder meinetwegen zu den Sympathisantinnen oder Sympathisanten gezählt wird, dann hat man relativ schnell mit irgendwelchen staatlichen Behörden zu tun, sprich mit der Polizei oder mit der Justiz. Was war das Ihrer Erkenntnis nach, so wie Sie es auch reflektieren unter den Kurden in Hannover, was war das für ein Klima 1994 in dieser Stadt?
Es war regelrecht ein Klima von sehr großer Hetze gegen Kurdinnen. Also sobald, nachdem das PKK-Verbot kam, wurden sämtliche Gruppierungen, die als nahe zur PKK eingestuft wurden, bewertet wurden, kriminalisiert, wurden als verfassungsfeindlich eingestuft und auch größtenteils verboten. Also es war grundsätzlich ein Klima geschaffen, wo jeder Kurde, jede Kurdin potenziell ein Verbrecher, eine Verbrecherin als Terrorist abgestempelt wurde.
Und war denn das, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachfragen darf, war das ein Klima, eine Verhaltensweise, die Kurdinnen und Kurden eher von den Sicherheitsorganen, also von der Polizei und so zu spüren bekam? Oder wie war in der Bevölkerung die Stimmung gegenüber Kurdinnen und Kurden?
Also zum einen natürlich durch die Polizei, das war sehr massiv zu spüren, aber auch in den Medien und in der Gesellschaft an sich war das zu spüren. Also viele Zeitungen haben dann Aussagen gedruckt wie die wilden Kurden oder die Kurden bringen ihre Probleme hierher und ja, also viele solche Aussagen und auch Terroristenbeleidigungen. Und ja, ich bin bei der Recherche auch auf eine Karikatur zum Beispiel gestoßen, die das sehr gut beschreibt. Da ist eine Mutter, geht in ein Kinderzimmer rein und findet ein verwüstetes Zimmer. Und ja, das Kind guckt auf die Mutter und da steht, das waren die Kurden.
Ja.
So, und das wird halt dann auch in der Zeitung gedruckt, so zu der Zeit.
Kommen wir nochmal zu Halim Dena selbst. Der war damals 16 Jahre alt und er war ja hierher geflohen. Der Hintergrund ist, dass seine Familie bedroht worden war. Sein Dorf war auch schon niedergebrannt worden von Soldaten der türkischen Armee. Und er selber ist in einem türkischen Gefängnis gefoltert worden. Und dann kam er hierher. Er war minderjährig, also ein unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling. Was wissen Sie über seine politischen Motive?
Also erst vielleicht ein bisschen allgemeiner noch. Also generell zu der Zeit, also in den 90ern und auch heute ist es zum Teil nicht anders, bleibt vielen kurdischen Jugendlichen eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie sie ihr Leben weiterführen. Entweder sie gehen auf die Berge und nehmen den
bewaffneten... Also wir reden jetzt über das Leben im türkischen Kurdistan.
Genau, im türkischen Kurdistan, in dem sich halt auch Halim befunden hat. Entweder sie gehen auf die Berge und nehmen den bewaffneten Kampf auf oder sie kommen nach Europa. Sie kommen natürlich nach Europa auch als politische Person, weil sie halt auch vor politischem Druck und halt auch vor Aggressionen des Militärs fliehen.
Genau. Also das heißt, das politische Bewusstsein ist bei vielen türkischen Jugendlichen, Mädchen und Jungen sehr hoch?
Genau, also viele wachsen tatsächlich schon politisch. Man kriegt das ja mit in der Familie. In jeder Familie gibt es mindestens eine Person, die schon im Krieg gefallen ist oder sich im Gefängnis befindet. Von daher wachsen Jugendliche und auch heranwachsende Kinder schon ein Stück weit politisiert auf.
Ja, Halim Dena muss ein solcher Jugendlicher gewesen sein. Er wollte Plakate kleben in der Nacht. Was für Plakate?
Das waren Plakate mit dem Emblem vom Nationalen Befreiungsfront Kurdistans. Das klingt erstmal so. Das war eine Nebenorganisation der PKK, die allerdings nur politisch tätig sein sollte und sämtliche gesellschaftliche Vereine, Jugendvereine, Frauenvereine, Journalistinnenvereine miteinander verbinden sollte in dieser Organisation. Die war aber auch vom PKK-Verbot mit betroffen.
Betroffen, okay. Und er klebte diese Plakate. Es kamen Polizeibeamte. Einer stellte ihn sozusagen. Er wurde angeschossen und verblutete kurz danach. Die Stelle auf dem Steintorplatz, wo Halim Dena dann verblutet ist, dort war ein Umriss gezeichnet worden danach von seinem Körper und der Platz war auch abgesperrt, aber Menschen, die trauern wollten, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich da noch dran erinnert, die trauern wollten, die durften also Blumen hinlegen oder so, ja, die konnten dorthin gehen und sich still dort dem Gedenken widmen. Aber außerhalb dieses Platzes war unheimlich was los. Es gab wahnsinnig viele Demonstrationen, hier in Hannover natürlich. Es gab Traueraufzüge, es gab viele Demonstrationen auch in anderen deutschen Städten. International wurde diese Erschießung auch sehr registriert und aufgenommen. Was bedeutete denn der Tod Halim Denas für die kurdische Befreiungsbewegung?
Also grundsätzlich geht die kurdische die kurdische Befreiungsbewegung, das Gedenken und das Erinnern spielt eine sehr große Rolle. Sie haben das vielleicht auch selber gemerkt. Bei nahezu allen kurdischen Veranstaltungen gibt es am Anfang eine Schweigeminute, wo man Opfern solcher Herrschaftssysteme dann gedenkt, erinnert. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil.
Ja, es war ja damals von vielen Menschenrechtlern auch gesagt worden, dass ein Vorwurf an die Bundesregierung, die Todesschüsse seien die Folge einer katastrophalen Türkei-Politik Deutschlands gewesen. Ja? Also die deutsche Regierung unterstützt türkische Despoten mit Waffen und erklärt die Kurden hier im Land auch zu Feinden. Was hat sich denn daran bis heute geändert?
Eigentlich gar nichts und man könnte die Frage auch damit so stehen lassen, aber vielleicht mal ein paar Zahlen. Also 2019 beispielsweise war die Türkei, das Erdogan-Regime, also Platz 1 als Abnehmer der Waffen. Also fast jede dritte Waffe, aus Deutschland ging an das Erdogan-Regime. Und die führen damit halt nach wie vor völkerrechtlichen Krieg, zum Beispiel in Teilen Nordsyriens, die sind nach wie vor auch besetzten.
Ja. Unter den Kurdinnen und Kurden, die heute im Jahr 2020 in Hannover leben. Sie sprachen zum Beispiel von dem Demokratischen Zentrum. Sind sehr viele junge Menschen. Auch Sie sind noch jung. Was bedeutet es für Sie, sich an Halim Dena zu erinnern? Was bedeutet es, wenn man eine solche Erinnerungsarbeit macht? Ist die wichtig für junge Kurdinnen und Kurden heute?
Ja, auf jeden Fall ist sie wichtig. Also insbesondere hinsichtlich der Wissensweitergabe an die nächsten Generationen und für das Stärken des kollektiven Gedächtnisses, des Erinnerns.
Warum? Warum? Was soll da genau gestärkt werden?
Wir sehen das halt so, dass man sich solche Unmenschlichkeiten und Missstände immer vor Augen führen muss, um halt auch die Situation jetzt und aktuell besser einordnen zu können. Und ja, und ja, halt auch die Gefallenen und beziehungsweise die Opfer der Systeme dann auch entsprechend würdigen zu können.
Aber man muss ja aus einer Erinnerungsarbeit auch etwas Positives, etwas Ermutigendes gewinnen, nicht nur Trauer. Was ist das? Was wäre das für junge Kurdinnen und Kurden in Hannover aus dem Tod Halim Denas?
Ja, das, also im Prinzip wäre mein Appell, dass man daraus halt Lehre zieht, dass man noch entschlossener den Widerstand leistet oder noch entschlossener auch Öffentlichkeitsarbeit leistet und vor allem mehr versucht, auch die Menschen hier aufzuklären, was es für Missstände dort gibt und wie sehr das auch mit dem deutschen Staat hier verflechtet ist, weil viele den Eindruck haben, warum bringen die Kurden ihre Probleme hierher? Mhm. Das bringen sie nämlich hierher, weil es unmittelbar damit zusammenhängt, wenn Waffen von hier dahin geliefert werden.
Und haben Sie denn das Gefühl, dass die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, also die nicht kurdisch sind, nach 26 Jahren in irgendeiner Form Erinnerungsarbeit leisten in Bezug auf den Tod Halim Denas?
Also bis auf die Kampagne Halim Dena und andere linke Organisationen, auch im Bezirksrat, die Linke oder die Grüne, ist da tatsächlich nicht so viel Arbeit. Also es ist ein Teil migrantischer Geschichte Hannovers, ja, aber wir erinnern uns dennoch eher an Chaostage oder an Expo, was ungefähr auch im selben Zeitraum stattgefunden hat, aber nicht an so ein Ereignis.
Ja. Osman, ich danke Ihnen sehr. Vielen
Dank.
Bleiben Sie noch einen Augenblick bei mir, denn ich möchte von hier aus noch ansagen,